Wir haben heute den 27.04. Es ist 12.40 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Absatz von Wärmepumpen ist massiv angestiegen. Die Nachfrage von Wärmepumpen zieht an. Im ersten Quartal stieg der Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35% auf 62.000 Stück, wie der Bundesverband Wärmepumpen mitteilt. Nach einem schwierigen Jahr 2024 werden Wärmepumpen wieder beliebter. In den ersten drei Monaten dieses Jahres stieg der Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35% auf 62.000 Stück. Das hat der Bundesverband Wärmepumpen mitgeteilt. Der Bundesverband-Geschäftsführer Martin Sabel sprach vom Licht am Ende des Tunnels. Zentraler Treiber sei die staatliche Heizungsförderung, die inzwischen komplett etabliert sei.
Das Heizungsgesetz! Hallo, die Ölheizung!
Für das Gesamtjahr erwartet der Verband einen Absatz von 260.000 Wärmepumpen. Das ist weit entfernt vom Ziel von 500.000 neuen Wärmepumpen pro Jahr, das Branchenverbände und Wirtschaftsminister Robert Habeck im Jahr 2022 formuliert hatten. Rund 193.000 Wärmepumpen haben die Hersteller im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. Das waren 46% weniger als im Rekordjahr 2023. Grund für den starken Rückgang sei, dass Verbraucher durch Aussagen aus der Politik verunsichert worden seien, hieß es aus der Branche. Von der Politik und von Springer, ne? Das von der Ampelkoalition beschlossene neue Gebäudeenergiegesetz, oft als Heizungsgesetz bezeichnet, soll für einen schrittweisen Austausch alter Heizungen hin zu klimafreundlichen Alternativen wie Wärmepumpen sorgen. Die voraussichtlich neue Bundesregierung von Union und SPD will das Heizungsgesetz in der Form wieder abschaffen. Das neue GEG sollte, Zitat, technologieoffener, flexibler und einfacher werden, heißt es im Koalitionsvertrag. Die staatliche Heizungsförderung solle fortgesetzt werden. Ich möchte ganz kurz anmerken, ich würde behaupten, die fassen das nicht an. Das Einzige, was sie anfassen, sie nehmen den Namen und verändern den Namen. So wie aus Bürgergeld neue Grundsicherung wird und aus Hartz IV das Bürgergeld wurde, wird aus der, ne? So wird das wahrscheinlich sich verändern. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass die Union dann grüne Politik macht. Das haben sie sich ja irgendwie angeeignet. Es brauche weiter verlässliche Vorgaben für klimafreundliche und zukunftssichere Heizungen, so Sabel. Der Verband verwies auf EU-Vorgaben sowie klimapolitische Ziele. Reformen des GEG müssten schnell kommen. Die Branche könne nichts weniger gebrauchen als Unsicherheit und unklare Rahmenbedingungen. Es gibt hauptsächlich drei Arten von Heizwärmepumpen in Deutschland. Das sind die Luftwasser, Sohlewasser und Grundwasser-Wasser-Wärmepumpen. Den höchsten Absatz erreichte in den vergangenen Jahren die Luftwasserwärmepumpe. Im Jahr 2024 waren es rund 178.000 Stück. Für den Prozess des Beheizens entziehen Luftwasserwärmepumpen der Umgebungsluftwärme, die anschließend innerhalb der Wärmepumpe komprimiert genutzt werden. Bei der Sohle-Variante wird Erdwärme benutzt und wenn sich ausreichend Grundwasser im Boden findet, ist das ebenso eine Wärmequelle. Gut, also der Absatz der Wärmepumpen geht wieder massiv nach oben. Das ist auch sehr, sehr gut, ja. Die Tatsache, dass das eingebrochen ist, ist ein Trauerspiel tatsächlich. Ich hoffe, das geht weiter. Der Gebäudefaktor, wenn es darum geht, CO2 und allgemein der Gebäudesektor ist sehr, sehr schwierig, also sehr, sehr schwierig auch schnell da dynamisch zu reagieren. Und das Gebäudeenergiegesetz, das ursprünglich, das muss man ja sagen, ne? Ich zeige das sehr, sehr gerne, das ursprünglich von der Union 2019 ins Spiel gebracht wurde. Also man denkt ja immer, hey, blablabla, bla, bla, das scheiß Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, die scheiß Grünen. Nee, 2019 von der Union. Ne? Die Umsetzung so, auch schon immer geplant gewesen, ist nichts Neues, ist halt reiner Populismus, ist halt reine Desinformation. Wärmepumpen schlecht zu reden, davon zu sprechen, dass das irgendwie der Kostenhammer ist, der da auf dich zukommt, dass im Zusammenhang mit der Förderung das nicht vernünftig ist, das ist Desinformation, das ist Missinformation, da sollte man dringend drauf achten. Dass man da nicht auf Falschmeldungen reinfällt. Ne? Weil das tun ziemlich viele aus Überschriften von der Bild-Zeitung und von noch weiter rechts stehenden Medienhäusern. Ne? Das ist crazy, was da teilweise so behauptet wird. Freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass die Wärmepumpen wieder zurück sind. Hoffentlich geht das weiter. Sie müssen doppelt so beliebt werden, wenn die Frequenz eingehalten werden soll. Sie müssen doppelt so beliebt werden. Kanada steht vor einem Richtungsentscheid. Der Nachbar USA bestimmt den Wahlkampf. US-Präsident Donald Trump will Kanada übernehmen. Diese Drohung hat innenpolitische Lage vor der kanadischen Unterhauswahl verändert. mit Folgen für regierende Liberale und oppositionelle Konservative. In Kanada sind knapp 30 Millionen Wahlberechtigte am 28. April zur Stimmenabgabe bei der Unterhauswahl aufgerufen. Umfragen zufolge wird das Rennen zwischen den regierenden Liberalen und den oppositionellen Konservativen entschieden. Vor allem die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump und seine Absicht, Kanada zu annektieren, haben den Wahlkampf bestimmt. Erstmals seit einem Jahrzehnt steht der ehemalige Premierminister Justin Trudeau nicht zur Wahl. Er war im Frühjahr 2025 zurückgetreten, nach 10 Jahren im Amt des Regierungschefs. Wie ist denn die aktuelle Ausgangslage in Kanada? Trumps Zollpolitik und seine Ankündigung, Kanada zu einem Bundesstaat der USA zu machen, haben zu einer erdrutschartigen Veränderung in Kanadas Politik geführt. Die Drohungen des US-Präsidenten haben Entwicklungen der letzten 2 Jahre, wenige Wochen vor der Wahl, komplett umgekehrt. Noch zu Jahresbeginn hätte niemand auf einen Wahlsieg der Liberalen gewettet. Nach 10 Jahren galt Premierminister Justin Trudeau und seine Partei als abgewirtschaftet und reif für die Opposition. Stattdessen sah es nach einem sicheren Wahlsieg des konservativen Metiers aus. Mittlerweile liegt aber die regierende liberale Partei in den Umfragen wieder vorn. Wer sind denn die wichtigsten Kandidaten? Die beiden chancenreichsten Spitzenkandidaten sind also der Vorsitzende der Liberalen, der neue Premierminister Mark Carney, und der Vorsitzende der Konservativen, Pierre Poilievre. Carney hatte nach seinem Amtsantritt als Regierungschef rasch Neuwahlen ausgerufen, um das überraschende Stimmungshoch der Liberalen nach Trumps Drohung in einen Wahlsieg umzumünzen. Carney ist kein packender Redner und sein Französisch ist schlecht, aber mit seiner ruhigen Art scheint er viele Kanadier geeignet zu sein. Das Land durch die schwerste Krise seit Jahrzehnten zu führen. Zitat: Das größte Risiko für unsere Wirtschaft ist Donald Trump. Er versucht, uns zu brechen, damit die USA uns übernehmen können. Sie wollen unseren Boden, unsere Rohstoffe, unser Wasser, unser Land, sagt Carney. Politikneuling und Ex-Notenbankchef von Kanada und Großbritannien. Viele Monate lang hatte der konservative Kandidat Pierre Poilievre mit den bis zu 20 Prozentpunkten Vorsprung an der Spitze der Umfragen gestanden. Seine Partei schien den Sieg bei den Wahlen in der Tasche zu haben. Bis zu Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, den Zöllen und den Annexionsdrohungen. Die markige Rhetorik von Poilievre, einem Berufspolitiker aus Alberta, traf lange Zeit einen Nerv bei vielen Kanadiern, die genug hatten von 10 Jahren Trudeau. Axe the tax, weg mit den fasten CO2-Steuern auf Öl, Gas, mehr Forderungen fossiler Energien, Senkung der Lebenserhaltungskosten und weniger Einwanderung. Na, kommt einem das bekannt vor? Wurden die Wähler gefragt, wer am besten verstehe, was normale Kanadier durchmachten und welchem Kandidaten etwas an denen liege, schnitt Poilievre besser ab als der liberale Premier. Teilweise erinnert die Wahlkampftaktik Poilievres an Trumps Wahlkampf. Sogar der Slogan Canada First hatte die kanadischen Konservativen bei Trumps America First abgeschaut. Oh oh. Imagine, du bedienst dich bei dem Typen, der dein Land einnehmen will. Oh oh. Ist den Kanadiern die Senkung der Lebenserhaltungskosten wichtiger oder die Verteidigung ihres Landes gegen US-Präsident Trump? Die Frage wird am Ende die Wahl entscheiden, glauben viele Meinungsforscher. Vor allem in den Westprovinzen Kanadas wollen viele Wählerinnen und Wähler eine grundsätzlich andere Politik als die der vergangenen 10 Jahre unter den liberalen Regierungen Trudeaus. Sie verlangen ein Ende der Klimapolitik und der verhassten Carbon-Tax, der Steuer auf CO2-Emissionen. Im Westen Kanadas spielen fossile Energien eine wichtige Rolle. Die Wege zur Arbeit sind weit. Einstellungen und Lebensstil erinnern an den Westprovinzen oft stärker an die Rocky Mountains in den USA als an Kanadas Osten. Automobiltechnik-Professor Peter Fries lehrt an der Hochschule in Windsor, nur einer Brückenüberquerung entfernt von der US-Metropole Detroit. Kaum eine Region ist stärker von den US-Zöllen betroffen. Oppositionskandidaten Poilievre habe die dramatische Lage, in der sich das Land befinde, nicht ansatzweise begriffen, sagte Fries. Zitat: Poilievre hat immer noch die CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe kritisiert, als Trump schon mit Zöllen drohte und uns zum 51. Staat machen wolle. Sowohl Carney als auch Poilievre haben erklärt, dass sie im Fall ihrer Wahl die Neuverhandlung des Freihandelsabkommens zwischen Kanada und den USA beschleunigen würden, um die Unsicherheiten zu beenden, die beiden Volkswirtschaften schaden. Welche Rolle spielt denn jetzt US-Präsident Trump spezifisch? Trumps rüder Umgang mit Kanada hat die Bevölkerung entrüstet und zu einer Welle von Nationalstolz geführt, was den Liberalen geholfen hat, das Themenspektrum zu drehen. Politikkolumnist Andrew Cadell analysiert, Zitat: Wenn Trump sagt, ihr verdient es nicht, ein eigenes Land zu sein, werdet einer unserer Bundesstaaten, dann macht das selbst die Menschen richtig wütend, die mit den USA sympathisieren. Zitat Ende. Die kanadischen Wahlen stehen nun vollständig im Zeichen von Donald Trump. Wählerinnen und Wähler würden mit einem frischen Blick auf die Politik und anderen Parteien schauen, sagt Politikberaterin Jordan Lechnitz im Podcast Canadaland. Die Frage sei nun, wem trauen Sie zu, Kanadas Interessen am besten gegen den mächtigen Nachbarn im Süden zu verteidigen? Politikkolumnist Andrew Cadell sieht ein massives Glaubwürdigkeitsproblem für die Konservativen. Es sei kein Geheimnis, dass Teile der Poiliers Partei sehr pro Trump seien. Zitat: Jetzt treten die Konservativen patriotisch in Rot und Weiß auf, ironischerweise die Farben der liberalen Partei, und geben sich als Canada First. Da fehlt die Glaubwürdigkeit. Die Leute durchschauen das und sagen, Poilievre ist jetzt verzweifelt. Er kleidet sich in die kanadische Flagge und sagt Canada First, obwohl er noch vor ein paar Wochen gesagt hat, Kanada sei kaputt. Wie ist denn jetzt traditionell die Beziehung zwischen den USA und Kanada? Die Wirtschaftsbeziehungen waren und sind bislang sehr eng. Aber politisch, was das Verhältnis zwischen beiden Nachbarn und der NATO-Gründungsstaaten seit jeher kompliziert. Bis in das 20. Jahrhundert haben die Vereinigten Staaten immer wieder versucht, sich den Norden des Kontinents einzuverleiben. Schon 1845 hatte der Autor John O'Sullivan vom Manifest Destiny gesprochen, dass die USA dazu bestimmt seien, sich über den ganzen nordamerikanischen Kontinent auszubreiten. Auch deshalb hat sich Kanada seit seiner Gründung als halbautonomisches Gebiet der britischen Krone vor 160 Jahren immer über den Nachbarn im Süden definiert. Anders, bewundernd und kritisch in Abgrenzung. In Kanada liebt man Ordnung und den Rechtsstaat mehr als Freiheit über alles. Der Waffenbesitz zum Beispiel ist streng geregelt. Nüchtern war schon immer typisch für das Land. Während im amerikanischen Alaska während des Goldrausches der Alkohol in Strömen floss, gab es in den Bars am Yukon jenseits der Grenze von nur Softdrinks. Dort regiert kein allmächtiger Sheriff, sondern die berittene Polizei in roter Uniform. Zitat: Diese Konstruktion der nationalen Identität in Bezug auf unseren großen Nachbarn im Süden basiert darauf, dass Kanada gegründet wurde, um nicht die Vereinigten Staaten zu werden. Heute kehren wir in gewisser Weise wieder an den Ausgangspunkt zurück, sagt der Politikwissenschaftler Daniel Belland von der McGill University in Montreal. Die existenzielle Bedrohung kanadischer Staatlichkeit durch Trumps hätte Kanadas Provinzen, die sonst sehr unterschiedliche Interessen haben, zusammengeschweißt. Sogar die Separatisten im französischsprachigen Quebec seien, Zitat, mit den anderen Kanadiern in der Verteidigung des Landes sehr einig. Darin, dass man nicht 51. Bundesstaat der USA werden solle, sagte der ehemalige Premier der Provinz Quebec, Jean Charest. Also, in Kanada wird jetzt gewählt und Donald Trump hat es geschafft, dass die Konservativen zum Glück verkacken, weil die Leute nicht dumm genug sind zu glauben, dass die Leute, die sich von Donald Trump abgeguckt haben, wie es laufen soll, besser wissen, wie es läuft, im Zusammenhang mit der feindlichen Einstellung zu Donald Trump des ganzen Landes. Ne? Es ist nun wirklich nicht so geil, wenn man den Leuten die eigene Existenzberechtigung abspricht und einfach sagt, no, you're not a country, you're just the 51st state of the United States of America. Mögen die Kanadier nicht. Donald Trump hat die Liberalen in Kanada gerettet. Und ironischerweise, und da werden wir die nächsten Tage wahrscheinlich noch berichten, habe ich heute erst gesehen, es gab einen, also das kannst du dir nicht vorstellen, in Kanada wird gewählt und was passiert natürlich in Vancouver? Fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Dazu gibt es noch nicht genug Daten, um das auszuwerten, es gibt noch keine Informationen, aber es ist schon äußerst sass. Zumindest äußerst sass. Ich will euch auch noch gar nichts dazu groß berichten, weil es noch nicht genug gibt, um darüber zu berichten, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach alles noch hochgradig spekulativ. Es bringt nichts, da jetzt reinzugehen in diese hochemotionale, dynamische Situation. Wir warten ab und mit dem Laufe der Woche werde ich euch dann alles dazu sagen, wenn wir wissen von kanadischen Ermittlungsbehörden, wie es aussieht. Okay? Das neue Protestbündnis Gemeinsam für Deutschland hat tausende Menschen mobilisiert. In mehreren Städten gab es große Gegendemos. Der Verfassungsschutz beschäftigt sich mit der Gruppierung und warnt. Dortmund, Weimar, Nürnberg. Das neue Protestbündnis, Zitat Gemeinsam für Deutschland oder GFD, ist an diesem Wochenende in mehreren deutschen Städten aufgetreten. Insgesamt nahmen tausende Menschen an den bundesweiten Aktionen teil. GFD fordert, na, was fordern die gegen die Menschlichkeit? Natürlich Meinungsfreiheit. Also ich möchte ganz kurz sagen, die fordern Meinungsfreiheit auf einer Demo. Ich muss das, ganz langsam müsste man das mal verstehen. Auf einer Demonstration Meinungsfreiheit zu fordern, ist im Zusammenhang mit der erlaubten Demonstration, die durch das Grundgesetz geschützt ist, absurd. Aber gut. Sie fordern auch flächendeckende Grenzkontrollen, Ausländer raus, und ein Ende der
Militärhilfen für Russland. Ukraine gegen Russland, meine ich.
Ja, ein Ende der Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. Weil die wollen ja Frieden. Und die einzige Art, Frieden zu bekommen, ist, und das hat Donald Trump ja auch schon über die letzten Monate zelebriert, demjenigen, der dein Land beraubt, zu sagen, bitte hör auf, das Land zu berauben, aber behalt alles, was du gestohlen hast. Die sind per se keine rechtsextremischen oder anderweitigen verfassungsschutzrelevanten Forderungen, so die Einschätzung des Verfassungsschutzes. Dennoch warnt er, es sei ein bekanntes Vorgehen extremistischer Akteure, gesellschaftliche Spannung und Proteste für sich zu nutzen, um die eigene Ideologie zu verbreiten und auch für nicht-extremistische Gesellschaftsteile, Zitat, anschlussfähig zu erscheinen, teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz schon vor dem Wochenende auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Dabei werde versucht, die Kritik an einem konkreten gesellschaftlichen Anlass für Proteste gegen, Zitat, das System insgesamt zu richten. Einer der größten GfD-Veranstaltungen fand am Samstag in Dortmund statt. Etwa 800 Menschen kamen. Oh, das ist krank. Bei den Demonstranten handelt es sich laut WDR um verschiedene Gruppen, darunter Querdenker, Verschwörungsideologen und Rechtsextreme. In zwei Fällen wurde der Polizei zufolge der Hitlergruß gezeigt.
Ah, nett.
Die Zahl der Gegendemonstranten in Dortmund schätzte ein Polizeisprecher auf rund 300 bis 500 ein. Also eine Gruppe aus Reihen der Gegendemonstranten versuchte, Polizeisperren zu durchbrechen, wurden mehrere hundert Menschen zeitweise eingekesselt. Auseinandersetzungen von Gegendemonstranten mit der Polizei gab es auch in Reutlingen, Hamburg und Nürnberg. Die Initiative Gemeinsam für Deutschland entstand 2024 aus einem Aufruf in den sozialen Medien und organisiert inzwischen in vielen Bundesländern Demonstrationen. An GfD-Aktionen beteiligen sich Rechtsextremisten, AfD-Mitglieder, Rechtsextremisten also, und Anhänger der Querdenkerbewegung, oftmals Rechtsextremisten. Extremistische Akteure seien allerdings nicht gelungen, Zitat, eine relevante oder gar streuenden Einfluss auf die Proteste zu nehmen, glaubt der Verfassungsschutz. Die Veranstalter selbst hätten sich öffentlich von rechtsextremistischen Positionen distanziert. Kurz nochmal, in zwei Fällen wurde der Polizei zufolge der Hitlergruß. Ach so. Na gut. Ja, das stimmt schon.
Na klar.
Da darf man auch nicht vergessen, da haben nur zwei Leute den Hitlergruß gezeigt.
Nur zwei. Das ist okay.
Ne? Die magische Zahl ist viel höher, die man da sehen muss, bevor man Fragen stellt. Am Rande der Papsttrauerfeier haben US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky ein Gespräch unter vier Augen geführt. Danach schrieb Trump in signifikant anderem Tonfall über Putin.
Oh oh.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Papst zu Grabe getragen wird. Und in halbwegs normalen Zeiten wäre solch ein Ereignis allemal dazu geeignet, die öffentliche Aufmerksamkeit komplett in Beschlag zu nehmen. In diesen Zeiten aber, in denen der US-Präsident die Welt mehrmals täglich komplett auf den Kopf stellt, kann selbst ein Papstbegräbnis zur Kulisse für ganz andere Ereignisse geraten. Es ist wohl keine allzu gewagte Prognose, wenn man sagt, zu den Bildern, die vom 26. April in Erinnerung bleiben, wird auch das Foto des Zwei-Mann-Stuhlkreises gehören, den Donald Trump und Volodymyr Zelensky im Petersdom bildeten. Die beiden saßen sich auf gepolsterten goldenen Stühlen gegenüber, die so nahe beieinander standen, dass sich beinahe die Kniespitzen des ukrainischen und des amerikanischen Präsidenten berührten. Es sah ein bisschen aus wie eine Beichte ohne Beichtstuhl, wobei zunächst niemand außer den beiden Beteiligten wissen konnte, wessen Sünden hier in erster Linie besprochen wurden. Das Gespräch soll etwa 15 Minuten gedauert haben. Ein Videoausschnitt war zu sehen, das unmittelbar bevor Trump und Zelensky Platz nahmen, auch Emmanuel Macron im Raum war. Der französische Präsident schüttelte beiden Beteiligten kurz die Hand, als ob er ihnen für das bedeutsame Unterredung seinen Segen erteilen wollte. Ein Sprecher des Weißen Hauses sprach anschließend von einem sehr produktiven Begegnung. Zelensky bestätigte diesen Eindruck gegenüber Reportern, als er den Petersdom verließ. Hatte Zelensky einen Anzug an? Nee, er hatte keinen Anzug an, das Drecksschwein. Er wolle aber nicht allzu viele Details verraten, die Sache sei extrem heikel. Auf Social Media teilte der ukrainische Präsident dann mit, man habe eine Menge unter vier Augen bereden können. Es sei ein, Zitat, sehr symbolisches Treffen gewesen. Es habe sogar das Potenzial, historisch zu werden, wenn wir gemeinsame Ergebnisse erzielen. Zitat Ende. Ob schon diese Begegnung wegen eines ganz anderen Anlasses zustande kam, einem Papstbegräbnis mit rund 200.000 Trauergästen aus über 150 Ländern, so hätten sie wohl zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden können. Denn die Verhandlungen über das weitere Schicksal der Ukraine befindet sich an ihrem bislang wohl kritischsten Punkt. Selenskyj weigert sich in den vergangenen Tagen, einen sogenannten Friedensplan der USA zuzustimmen, der den Verzicht der Ukraine auf die von Russland besetzte Krim bedeuten würde. Der russische Präsident Wladimir Putin, der erwartungsgemäß nicht nach Rom gekommen war, ließ unterdessen Kiew bombardieren, ungeachtet der Meldungen, wonach sich die USA und Russland bereits auf einen Deal geeinigt hätten. Unterdessen drohte Donald Trump damit, sich komplett aus dem Friedensprozess zurückzuziehen, wenn Moskau und Kiew nicht schleunigst seine Bedingungen akzeptieren würden. Nach der viertelstündigen Petersdom-Diplomatie bekundete Selenskyj dann seine Hoffnung auf einen vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand, sowie auf einen verlässlichen und dauerhaften Frieden, der einen weiteren Krieg verhindert. Ausdrücklich bedankte er sich bei Donald Trump für diesen Einsatz. Produktiv schien das Treffen für die Ukraine so fair gewesen zu sein, als in Trumps anschließendem Social-Media-Post eine signifikante Veränderung im Tonfall festzustellen war. Plötzlich klang es bei ihm nicht mehr so, als stehe Selenskyj dem Friedensdeal im Weg, sondern Putin. Es habe keinen Grund gegeben, in den vergangenen Tagen Raketen auf zivile Gebiete, Städte und Dörfer in der Ukraine zu feuern, schrieb Trump. Zitat: Es bringt mich zum Nachdenken, vielleicht will er den Krieg gar nicht beenden.
Nein! Nein! Wirklich?
Wir beobachten hier ein bisschen sowas wie eine ganz seltene Spezies, die das Wasserloch, die aus dem Wasserloch trinkt und dann sitzt man am Fernglas und sieht das erste Mal diese zärtlichen Versuche.
Nein! Wirklich?
Wladimir Putin will den Krieg gar nicht beenden?
Nee. Nee.
Vielleicht will er den Krieg gar nicht beenden, sondern führt mich an der Nase herum und muss anders behandelt werden.
Oh mein Gott. What is happening?
Trump drohte Putin auch ganz konkret mit Sanktionen. Er deutete an, Moskau noch weiter vom internationalen Bankensystem abschneiden zu wollen. Dazu brachte er sogenannte Sekundärsanktionen ins Spiel. Damit sind Strafmaßen gegen Länder oder Unternehmen gemeint, die weiterhin mit Russland Geschäfte machen. Von Trumps Seite sind das Worte in einer bislang beispiellosen Schärfe gegenüber Moskau. Und es gibt zumindest den Anfangsverdacht, dass dieser neue Tonfall bereits Wirkung zeigte. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete am Samstag, Wladimir Putin sei nun zu direkten Verhandlungen mit der Ukraine ohne Vorbedingungen bereit. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov hingegen begründete das nicht mit den Sanktionsdrohungen Trumps, sondern mit den angeblich guten Gesprächen, die der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Freitag mit Putin im Kreml geführt hatte. So oder so liegt Selenskyjs womöglich nicht ganz falsch, wenn er dem Stuhlkreis vom Petersdom einen gewissen historischen Potenzial attestiert. Es war seine erste direkte Begegnung mit Trump, seit er Ende Februar aus dem Weißen Haus geschmissen worden war. Eine klar, wie man ihn unter Staatsmännern der westlichen Demokraten selten erlebt hat, zumindest vor laufenden Kameras. Der Konflikt war auch dadurch provoziert worden, dass Selenskyj im Oval Office keinen Anzug getragen hatte, sondern seine Militärkluft wie üblich seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs. Trump und sein Vizepräsident Vance aber legten dessen Auftritt Selenskyjs als Respektlosigkeit gegenüber Amerika aus. Ich möchte ganz kurz sagen, wisst ihr, welche Farbe der Anzug von Donald Trump auf der Beerdigung des Papstes hatte? Ich sag euch eine Sache, es war nicht schwarz. Es war nicht schwarz. Nun, diese Respektlosigkeit gegenüber dem Papst jetzt mal dahingestellt, heißt es in dem Artikel weiter. Es sei eine Frage des Respekts, dass er an dem Begräbnis für den Papst teilnehme, hatte Donald Trump auf seinem Weg in den Vatikan nun gesagt und garantierte seine Aussage mit dem Hinweis, Zitat, I won the Catholic vote. Er habe die meisten Wählerstimmen unter Katholiken erhalten. Der Mann, der im Oval Office angeblich so viel Werte auf eine respektvolle Kleiderordnung legte, erschien dann bei der Trauerfeier im Petersdom mit einem dunkelblauen Anzug und einer hellblauen Krawatte. Ich verstehe nicht, wie die Süddeutsche Zeitung es wagen kann, das hier in diesem Artikel zu hinterlegen. Diese Trump-feindlichen Medien. Frech. Zwischen all den Trauergästen, die dem Anlass angemessen in Schwarz gekleidet waren, darunter auch Selenskyj, wirkte der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wie ein bunter Vogel, der sich in der Veranstaltung geirrt hatte. Ohnehin ist, wenn Donald Trump das Wort Respekt benutzt, immer Vorsicht angebracht. Bevor er am Freitag die Air Force One in Richtung Rom bestiegen hatte, erklärte er gegenüber Reportern in Washington, er werde im Vatikan eher keine politischen Gespräche führen. Zitat: Ehrlich gesagt, ist es ein bisschen respektlos, lauter Meetings zu haben, wenn man zu einem Papstbegräbnis geht. Sagte Trump, das hielt dann aber nicht davon ab, am Samstag ein Meeting in das nächste zu reihen. Trump traf sich nicht nur mit Selenskyj, sondern unter anderem mit dem geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz. Die beiden hätten im Petersdom kurz miteinander gesprochen. Es war das erste persönliche Treffen des Bundeskanzlers mit dem US-Präsidenten seit der Rückkehr ins Weiße Haus. Dasselbe gilt für kurze Unterredungen zwischen Trump und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ey, ist respektlos auch einfach. In den zurückliegenden Wochen hatten sich Spitzenvertreter der Europäischen Union stets vergeblich um ein Treffen von der Alliance mit Trump bemüht, der seine Europapolitik lieber exklusiv über die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni abwickelt, weil sie ihm ideologisch näher steht. Nun scheint Trump doch zu einem ausführlichen Gespräch mit den eigentlich zuständigen Kommissionspräsidenten bereit zu sein. Einer der Politiker, den er in Rom lieber nicht treffen wollte, saß bei der Trauerfeier ein paar Reihen hinter ihm. Sein Vorgänger, Joe Biden, der seine charakteristischen Fliegersonnenbrille trug. Als Trump auf einer möglichen Begegnung mit Biden angesprochen wurde, sagte er:
Es ist nicht oben auf meiner Liste, wirklich nicht.
Deutlich weiter oben auf seiner Liste ist seit diesem Samstag offenbar Volodymyr Zelensky angesiedelt, wie es hieß. Habe Trump mit ihm vereinbart, das Gespräch aus dem Petersdom in Kürze fortzusetzen. Ich möchte eine ganz wichtige Einordnung zu diesem letzten Artikel, den wir hier gerade vorgelesen haben, aus der Süddeutschen Zeitung zum Besten geben. Lasst euch nicht davon beeindrucken, dass das in eine Richtung geht, in der Donald Trump ausnahmsweise die richtigen Worte oder zumindest ein wenig bessere Worte findet. Donald Trump ist ein 7-jähriger Junge, der sagt das, was der Berater an seinem Tisch sagt. Meiner Ansicht nach ist der Flip-Flop-Kurs oder der Hin- und Her-Kurs oder Oben- und Unten-Kurs von Donald Trump damit zu begründen, dass der eine Riege von Beratern hat, die in gewissen Frequenzen an seinem Tisch stehen und er macht immer genau das, was dieser Berater sagt. Das ist ungefähr so, als hätte ein 7-Jähriger nicht 2, 3 oder wie weiß wie viele Elternpaare, die Einfluss auf seine Erziehung haben, sondern so 200. Und immer, wenn ein unterschiedlich geprägtes, erziehungsberechtigtes Elternteil an diesen Tisch kommt, dann macht der Junge das, was das Elternteil sagt und für richtig hält. Dass Donald Trump nun das macht, was Volodymyr Zelensky eventuell in diesem Gespräch zum Besten gegeben hat, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass er Volodymyr Zelensky zugehört hat und seine Argumentation übernimmt. Aber das Problem ist, dass der jegliche Argumentation übernimmt von jedem Menschen, der mit ihm redet. Meine spekulative Position, und das ist spekulativ, in Zukunft wird also sein, sobald J.D. Vance und seine Berater wieder Einfluss auf Donald Trump haben, wird sich diese Rhetorik dramatisch verändern. Denn so kommt dieser Flip-Flop-Kurs auch zustande. Die Leute erzählen ihm irgendwas und er sagt, yeah, sounds good to me. Und dann macht er das. Selbst wenn das 180 Grad in die andere Richtung laufen bedeutet. Das ist crazy. Also, das ist zumindest meine Wahrnehmung dazu. Das ist meine Wahrnehmung dazu. Donald Trump ist unglaublich beeinflussbar. Und dieser Einfluss ist halt eben nicht nur Menschen ausgesetzt, die besonders, also die bei Verstand sind, sondern eben auch jenen, die vollkommen wahnsinnige Entscheidungen treffen. Vollkommen wahnsinnig. Es bleibt also abzuwarten, ob dieser Vibe, den er jetzt rhetorisch an die Russen weitergegeben hat, in irgendeiner Form standhalten kann. Ich bezweifle es. Nichtsdestotrotz, das waren die Nachrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.